Die Gesundheit der Mutter, des Ungeborenen bzw. Neugeborenen müssen auf möglichst vielen Ebenen gefördert werden. Endlich ist es uns aber nun gelungen, meine Damen und Herren, valide Zahlen, Daten über den Zigaretten- und Alkoholkonsum von Schwangeren in Wien zu erheben.
Ich bin davon überzeugt, dass erstens die Studie neue Daten und Fakten liefern wird und uns aber auch Hinweise geben wird, wie wir gemeinsam hier möglicherweise ganz neue Wege einschlagen werden.
Die Zahlen der Studie, über die wir gleich hören werden, zeigen, dass in diesem Bereich noch reichlich Arbeit investiert werden muss. Ja, man hört immer wieder, auch unter Kollegen, dass das gelegentliche Glas eines Getränks mit Alkohol oder die Genuss- oder Stresszigarette dem Baby nicht geschadet haben. Es ist anscheinend noch zu wenig über die Erkenntnisse bekannt.
Das, was eigentlich von Interesse ist, wahrscheinlich ist der zweite Balken, den Sie hier sehen. Das heißt, das sind der Zigarettenkonsum in der Schwangerschaft. Und da sehen Sie, dass in etwa 12% angegeben haben, während der Schwangerschaft geraucht zu haben. Da haben wir 7,4% der Frauen, die einen fast täglichen Tabakkonsum angeben. Der Rest entfällt auf Frauen, die zumindest gelegentlich rauchen. Je älter die Frauen werden, desto geringer der Konsum und auch vor allem geringer der Konsum während der Schwangerschaft. Jetzt komme ich gleich zum Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Auch da sehen wir oben den Balken des Alkoholkonsums vor der Schwangerschaft. Ungefähr 60% der Frauen, die angeben, zumindest gelegentlich Alkohol zu konsumieren. Dann kann man zusammenfassen, dass es 6% der Frauen, der teilnehmenden Frauen gegeben hat, die angegeben haben, während der Schwangerschaft zumindest gelegentlich zu konsumieren. Also diese Aussage, gelegentliches Rauchen während der Schwangerschaft schadet nicht. Dem stimmen 2,1% der Nichtraucherinnen zu, aber fast ein Viertel der zumindest gelegentlichen Raucherinnen. Das Gleiche zu Alkohol, da die Frage nach der Schädlichkeit eines gelegentlichen Glases Alkohol, auch da sieht man wieder den signifikanten Unterschied zwischen den Frauen, die in der Schwangerschaft nicht trinken. Das heißt, da würden diesem nur 6,7, also knapp 7% der Frauen zustimmen dieser Aussage und nicht ganz die Hälfte der Frauen, die in der Schwangerschaft trinken. Da sehen wir auch ein spannendes Ergebnis, vor allem wenn man Rauchen und Alkohol gegenüberstellt, dass beim Rauchen 97% der Gynäkologinnen sagen, das hat einen hohen oder sehr hohen Stellenwert, 94% der Hebammen. Und bei Alkohol ist der Stellenwert ein bisschen geringer. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir aus allen Modulen, die wir da durchgeführt haben bei der Studie, haben, dass das Rauchen das größere Thema zu sein scheint. Welche Konsumempfehlungen geben Gesundheitspersonal, Gynäkologinnen und Hebammen? Und da der Vergleich mit Rauchen und Alkohol. Und da sehen wir, dass beim Rauchen 70% der Gynäkologinnen einen kompletten Rauchstopp empfehlen. Die Reduktion an zweiter Stelle steht. In Bezug auf Alkohol, da sind dann die Daten oder die Zahlen eindeutiger, also da sind 90%, also 9 von 10 Gynäkologinnen und auch 9 von 10 Hebammen, die einen absoluten Verzicht auf jeglichen Tropfen Alkohol empfehlen und Reduktion fast keine Rolle spielt.
Zum Teil kennen wir die Frauen schon viele Jahre vorher. Das heißt, wir führen auch Gespräche vor der Schwangerschaft.
Aber natürlich ist es schwierig, eine komplette Suchtberatung hier durchzuführen.
Dass so viele Hebammen Scheu und Barriere sehen und und es von den Frauen auch nicht wahrgenommen wird, dass es vielleicht angesprochen wurde, das hat mich überrascht.
Wenn man hört, eben 30% der Gynäkologen sprechen das Thema Alkohol gar nicht an in der Schwangerschaft und 60% sagen die Frauen, sie werden nicht ausreichend informiert, auch wenn es angesprochen worden ist. Dann sieht man, es ist eine, wie soll man sagen, manchmal gar nicht, manchmal Alibi-Frage, die möglichst vermieden wird, schnell vorbei ist.
Es geht hier nicht nur um alkoholkranke Frauen, die in der Schwangerschaft konsumieren, sondern es geht um Frauen, die auch gelegentlich in der Schwangerschaft konsumieren, die außerhalb einer Schwangerschaft einen absolut moderaten, verträglichen Konsum unterhalb der Harmlosigkeitsgrenze hätten. Aber in der Schwangerschaft ist einfach die Punktnüchternheit wichtig und das Verständnis dafür, dass jedes Glas Alkohol, auch das Glas Sekt am Samstag beim Brunch, in der Schwangerschaft eben nicht angebracht ist.
Also wir am Rauchfreitelefon haben ungefähr 70% der Anrufenden, die ein einmaliges Beratungs- und Informationsgespräch in Anspruch nehmen und wo wir unter anderem auch weitervermitteln an Ärztinnen und Ärzte, an Psychologinnen und Psychologen, die eine Ausbildung haben in der Tabakentwöhnung.
Warum fetale Bildgebung mittels MR? 2008 konnte ich zeigen, dass man mit dieser Technik die Faserverbindungen im menschlichen Hirn dreidimensional darstellen kann, in utero, in vivo, sicher, ohne diesen Fetus in irgendeiner Weise einer Belastung auszusetzen. Jede Nervenzelle unseres Cortex, unserer Hirnrinde, ist nicht dort geboren. Sie ist geboren in dieser Zone um den Ventrikel herum. Diese Zone war bei den alkoholexponierten Feten im Schnitt kleiner als in der Normalgruppe. Und das zweite Finding war, dass dieses Corpus callosum, die Verbindung von rechts zu links, in unserer Gruppe interessanterweise vor der Geburt verdickt war. Unsere Daten passen sehr gut zu diesen Tiermodelldaten in der Hinsicht, dass offensichtlich auch geringe Mengen Alkohol die Hirnentwicklung eines Kindes auf eine andere Bahn lenken. Das bedeutet jetzt nicht immer, dass sie es nach der Geburt, und der Primarius Wawrig wird Ihnen das bestätigen, ein schwer, sich massiv schlecht entwickelndes Kind sehen. Das sind funktionierende Kinder zu einem gewissen Teil. Aber die Mischung eben in der Gesamthirnstruktur ist eine andere als eben von jenen Kindern, die nicht alkoholexponiert waren. Und damit haben diese Kinder auch andere Chancen.
Wenn man alle sozusagen Tabaktoten der Welt, wenn man denen eine Zahl gibt, sind 24% davon Kinder, weil die durch unterschiedliche Art und Weise durch die Tabakexposition geschädigt werden. Ein Kind, das beraucht wird in der Schwangerschaft, ist häufiger früh geboren. Auch eine Assoziation mit dem vorzeitigen Blasensprung. Und es sind natürlich Dinge, wo wir wissen, dass es etwas ist, was für das Lungenwachstum und für die Lungenentwicklung besonders schädlich ist. Wir wissen eigentlich eine Sache fix, wir wissen, dass wir Tabakexposition meiden müssen. Das ist eine der wenigen klaren Empfehlungen, die man machen kann, um Asthma beim Kind das Risiko zu reduzieren. Mütter, die in der Schwangerschaft geraucht haben, rauchen meistens nachher weiter, und es sind oft die Mütter, die dann nicht stillen. Das heißt, das Kind hat doppelt schlechte Karten, weil natürlich ist Stillen sehr gesund und wichtig und präventiv gegen Infekte und so weiter. Und diese Kinder haben dadurch dann mehr untere Atemwegsinfekte, weil sie nicht gestillt werden. Und da gibt es dann Meta-Analysen über ganz viele Geburten, hier zum Beispiel eine von 2,5 Millionen Geburten. Und da hat sich gezeigt, dass innerhalb eines einzigen Jahres die Frühgeburtlichkeit um 10% gesunken ist. Das ist wahnsinnig viel. Ja. Und die Asthma-Hospitalisierungen haben sich auch um 10% reduziert. Das sind großartige Dinge, es gibt wenig Medikamente, die so wirkungsvoll sind.
Warum ich hier bin und was ich Ihnen hier mitgeben kann, ist meine Erfahrung aus 14 Jahren Erziehung mit zwei FASD-betroffenen Kindern, und zwar mit 24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Ja, begonnen hat natürlich alles mit unserer Adoption. Es war alles neu. Als Adoptiveltern wird man ja eigentlich oder startet von einem Tag auf den anderen von 0 auf 100. Wir haben Spielplätze besucht, natürlich Kindergruppen, diese Spielgruppen, die es da gegeben hat, und wir haben zu dem Zeitpunkt dann schon erkannt, irgendwas ist da anders. Im Gegensatz zu mir hat meine Frau, und man muss wissen, sie ist Psychologin, schon sehr schnell erkannt, dass unser Sohn eine spezielle Betreuung benötigt. Wir haben uns dann natürlich auf die Suche gemacht nach einer individuellen Schule, die dem gerecht wird. Nach einem Monat war die Schulkarriere auch schon wieder zu Ende, weil unser Sohn überfordert war mit der ganzen Situation. Und dem nicht genug, greife ich vor, 2 Jahre später haben wir dann eine Diagnose bekommen für Epilepsie, weil er Krampfanfälle gehabt hat. Ja, und dann kam es in einem unbeaufsichtigten Moment trotz Stützkraft zu einem Schulunfall, der Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist, er ist nur leicht verletzt gewesen. Ja, aber irgendwann muss er es doch lernen. Und da stellt sich die Frage, ob ein Kind, das eben kein Risikobewusstsein hat, das jemals lernen wird. Schon beim Erzählen habe ich dann immer mehr gemerkt, was mache ich da eigentlich? Das, was ich hier erzähle, kann eigentlich niemand wirklich verstehen, wenn man es nicht 24 Stunden, 7 Tage in der Woche erlebt. Langer Rede, kurzer Sinn, wir waren dann in Berlin beim Herrn Dr. Spohr und der hat dann bei unseren beiden Kindern FASD diagnostiziert. Er ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, Sie werden jetzt einen sehr harten Weg vor sich haben. Und ich habe dann gesagt, das wissen wir, aber der Weg, den wir bereits gegangen sind, der war nicht minder hart. Aber jetzt wissen wir wenigstens, woran wir sind.